Das ist immer gut und richtig.
Wenn wir aus Gnade leben. Nee, wolltet ihr das nicht? Gemeinde, die hat einen neuen Pastor gekriegt. Und das war so ein richtig... ja, angesehener Herr, würde ich mal sagen. Und dann ging er auf die Kanzel rauf. Und dann hat Gott seine Predigt zunichte gemacht. Und dann ging er von der Kanzel runter. Und dann meinte jemand aus der Gemeinde, oh, wenn er so raufgegangen wäre, wie er runtergegangen ist, dann hätte er so runtergehen können, wie er raufgegangen ist. Und so, wir sind einfach aus Gnade. Danke, Jesus. Danke, Jesus, dass du dein Wort auch bestätigst, weil deine Gnade auch hier in diesem Raum ist. Und wir danken dir für diesen Sonntagmorgen und dass wir dein Wort austeilen dürfen. Dass wir hören, dass wir verstehen, dass wir begreifen und handeln dürfen. Lass mich einfach ein Werkzeug sein für dich. Amen. Vier Bibelverse sind mir auf dem Herzen, die ich am Anfang euch vorlesen möchte. Ich lese aus unterschiedlichen Übersetzungen und von daher lese ich nur eine hier aus der Luther und der Rest ist dann Hoffnung für alle und Elberfelder. Die ersten zwei betreffen uns, die horizontale Ebene, und die andere zwei betreffen das, was Gott mit uns vorhat, die vertikale Ebene. Und schon sind wir wieder am Kreuz. Aus Psalm 63. Gott, du bist mein Gott, dich suche ich. Ich sehne mich nach dir mit Leib und Seele. Ich dürste nach dir wie ausgedörrtes, wasserloses Land. Und aus Psalm 42, wie der Hirsch lechzt nach frischem Wasser, so schreit meine Seele Gott zu dir. Johannes 3, denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht zugrunde geht, sondern das ewige Leben hat. Und wiederum Psalm aus dem 18., er streckte seine Hand aus von der Höhe und fasste mich und zog mich aus großen Wassern. Er errettete mich von meinen starken Feinden, von meinen Hassern, die mir zu mächtig waren. Sie überwältigten mich zur Zeit meines Unglücks, aber der Herr war meine Zuversicht. Er führte mich hinaus ins Weite, er riss mich heraus, denn er hatte Lust zu mir. Diese vier Bibelverse, sie sprechen von etwas, das in uns allen drinnen liegt. Sehnsucht. Alles begann mit Sehnsucht. So hat die Nobelpreisträgerin Nelly Sachs 1966, als sie den Nobelpreis in Literatur überreicht bekommen hat, gesagt, und damit hat sie den Nagel auf den Kopf getroffen. Menschen und Sehnsucht sind untrennbar. Die Geschichte des Menschen ist immer auch eine Geschichte der Sehnsucht. Und Helmut Gollwitzer, der Schüler von Helmut Gollwitzer hat gesagt, von Barth, der Schüler von Barth hat gesagt, ist es nicht so, dass alles, was der Mensch im Laufe der Jahrhunderte an Schönen und Großen geschaffen hat, aus seiner Sehnsucht geboren wurde? Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber kennen wir das nicht? Sehnsucht, die manchmal so groß ist, dass sie schon weh tut. Wenn du mal von einem geliebten Menschen für eine gewisse Zeit getrennt bist oder nach etwas stark verlangen hast, dann ist das eine Sehnsucht, die uns nicht in Ruhe lässt, so lang, bis sie gestillt ist. Es gibt eine Legende, die sagt Folgendes. Ein alter Mann lebte in einem Haus und vor seinem Haus war ein großer Berg. Und dieser Berg, er nahm ihm die Sonne weg. Also fing er eines Tages an, Schaufel, Spitzhacke und Schubkarren zu nehmen und diesen Berg abzutragen. All seine Nachbarn lachten über ihn. Guckt euch mal den Alten an. Jetzt ist er völlig durchgeknallt. Aber dieser alte Mann war unbeirrt und hackte und schaufelte und füllte seine Schubkarre voll und trug den Berg Schubkarre für Schubkarre ab. Du wirst doch nie fertig, meinten die Nachbarn. Ja, vielleicht habt ihr recht, sagte der alte Mann. Aber wenn ich nicht fertig werde, dann können meine Söhne weitermachen. Und wenn die nicht fertig werden, können meine Enkel weitermachen. Und eines Tages ist dieser Berg abgetragen. Ich sehne mich nach Licht. Die Legende endet damit, dass Gott im Himmel dieses Vertrauen sah und zwei Engel schickte, die diesen Berg abtrugen. Du, da hat einer Sehnsucht. Und aus der Sehnsucht fängt der einfach an. Der fängt einfach an. Der nimmt eine Schaufel, der nimmt eine Schubkarre, der spürt die Herausforderung und fängt an. Schaufel für Schaufel. Der Mann fängt an. Und ich denke, wie oft wir nichts mit uns anzufangen wissen. Und wie wir statt anzufangen unsere Zeit totschlagen, unsere Fähigkeiten, unsere Begabungen brach liegen lassen und im Ende erschöpft sind. Von was? Weil wir nicht angefangen haben. Es gibt einen Kernsatz. Unerledigtes erledigt dich. Wenn wir nicht anfangen, an einem Berg ranzugehen und ihn abzutragen, Schaufel für Schaufel, Schubkarre für Schubkarre, dann hat dieser Berg die Tendenz zu wachsen und größer zu werden und größer zu werden und uns irgendwann mal in unsere Seele zu erdrücken. Nicht anfangen, lasst Berge wachsen. Unerledigtes erledigt mich. Und dann greift Lustlosigkeit um sich. Ja, früher, als ich noch konnte. Warum kann ich jetzt nicht mehr? Ich habe nicht angefangen. Ist es nicht so, dass immer irgendetwas anfängt? Gerade hat das neue Jahr angefangen. Ich wünsche euch noch Gottes reichen Segen für dieses Jahr als Gemeinde. Aber immer fängt irgendwas an. Da fängt das Leben an, da fängt die Schule an, da fängt die Ehe an, da fängt das Jahr an, da fängt der Gottesdienst an. Immer fängt irgendetwas an. Und die Herausforderung, die ich sehe, ist, dass wir dieses Anfangen nicht einfach nur geschehen lassen, sondern dass ich es zu meinem Anfang mache. Wenn ich den Gottesdienst zu meinem Anfang mache, dann fange ich an, diese Sehnsucht in mir zu stillen. Ich kann es aber auch einfach geschehen lassen. Dann ist es nicht mein Anfang. Dann fange ich nicht an und dann lebe ich nicht, sondern dann werde ich gelebt. Das Leben geht einfach an mir vorbei. Wieso? Abschnitte wie eine Ausbildung oder wie sonst etwas. Aber es erfüllt mich nicht. Wenn ich anfange, dann hat es etwas mit Lust zu tun, mit Leidenschaft. Dann will ich es. Dann begehre ich es. Dann bin ich voll dabei. Und so könnte man sagen, der Motor des Anfangens ist die Sehnsucht. Nach was sehne ich mich? Es gibt dieses berühmte Beispiel, habt ihr alle schon mal gehört, kann man gar nicht oft genug sagen. Wenn du ein Schiff bauen willst, dann hol dir nicht Handwerker und Holz, sondern hol dir Leute, die Sehnsucht nach dem Meer haben. Die einen sitzen da mitten in ihrem Holz und machen Frühstückspause. Und die anderen haben vielleicht nichts, aber fangen an zu sammeln und etwas zu tun. Ein Schiff baust du am besten mit der Sehnsucht nach dem Meer. Sehnsucht treibt. Guck dir den verlorenen Sohn an. Es war die Sehnsucht, die ihn in die Welt hinausgetrieben hat. Es war aber auch die Sehnsucht, die ihn wieder zurückgetrieben hat zum Vater. Es ist die Sehnsucht, die Maria und Johannes unterm Kreuz stehen ließen. Wie kannst du gehen? Es ist die Sehnsucht gewesen, die Maria von Magdala am Ostermorgen zum Grab getrieben hat. Wo bist du, Herr? Es ist die Sehnsucht, die uns immer wieder hinführt zu einer Begegnung mit Jesus Christus, dem Auferstandenen. Augustinus, der bekannte Kirchenvater, schrieb einmal: Die Sehnsucht Gottes bist du, Mensch. Deswegen habe ich am Anfang auch 4 Bibelverse vorgelesen. Die ersten 2 wieder her schlecht nach Wasser. Sie gehen von der Sehnsucht in uns aus. Und auf der anderen Seite die Sehnsucht Gottes, der uns herausreißt aus unseren Feinden, weil er Sehnsucht nach uns hat. Der sein Liebstes gab aus Sehnsucht heraus. Gott fängt mit uns an, weil er Sehnsucht hat nach mir und nach dir. Wunderbar. Sehnsucht, das ist aber auch nicht nur der Motor unseres Anfangens. Zum Anfangen gehört auch eine gewisse Kraft, etwas loszulassen. Denn nur wenn ich loslasse, kann ich auch anfangen und etwas Neues nehmen. Wenn ich das Buch nicht loslasse, was will ich dann sonst anfassen? Ich muss erst mal loslassen. Und Sehnsucht gibt die Kraft, dass ich anfangen kann. Ich komme sonst nicht vom Fleck, wenn ich nicht loslasse. Wenn ich mit dem Segelschiff lossegeln will, dann heißt es erst, Leine los und dann segeln. Ich muss loslassen. Ich muss alte Dinge zur Seite legen. Dinge, die mich irgendwo an so einen Steg gebunden haben, die das Boot einfach nicht vom Fleck kommen lassen. Ich komme nicht zur Arbeit morgens, wenn ich die Zeitung und den Kaffeebecher nicht loslasse. Ich komme von der Arbeit nicht nach Hause, wenn ich die Akten nicht loslasse. Ich komme nicht in Gottesdienst, wenn ich die Bettdecke nicht loslasse. Ja, das sind so einfache Beispiele, aber ich muss einfach mal was loslassen, damit ich mich bewegen kann. Und wie viel ist aber auch in uns, das uns bindet, das uns an etwas Neuem, nachdem wir ja eigentlich Sehnsucht haben, nicht hingelangen lässt. Und so ist diese Sehnsucht auch die Kraft Kraftquelle des Loslassens. Gott sagt, schaut doch nach vorne. Jesus selbst gibt das Beispiel, dass er sagt, wer pflügt und nach hinten guckt, der taugt nichts fürs Reich Gottes. Nicht nach hinten schauen, nach vorne schauen. Das, was hinter mir ist, das lasse ich los. Da brauche ich mich nicht mehr dran festhalten. Aber ich glaube und habe den Eindruck, in unserer Welt fängt das Loslassen viel, viel schwerer als das Anfangen. Und wie oft wollen wir Neues anfangen, ohne Altes loszulassen? Wenn wir Anfänger werden oder bleiben wollen, dann entscheidet sich das daran, ob es uns gelingt, Menschen mit Sehnsucht zu sein. Sehnsucht hat so etwas, wie soll ich es ausdrücken, wie soll ich sagen? Sehnsucht hat so etwas Maßloses in sich. Wie das Scharren der Pferde vorm Pferderennen in den Boxen, in den Ställen. Man will plötzlich los. Und genau diese Maßlosigkeit der Sehnsucht erschreckt uns oft. Dieses Unangepasste an unsere Gesellschaftsnormen, diese starke Sehnsucht. Christ sein, okay. Aber musst du dreimal in der Woche in Gottesdienst laufen zum Beten? Ist das nicht ein bisschen übertrieben? Aber die Sehnsucht sagt, mach's fünfmal. Und die Umwelt sagt, maßlos übertrieben. Diese euphorischen Christen, das sind ja schon Fundamentalisten. Nee! Sehnsucht hat diese Maßlosigkeit an sich. Und wenn du dieser Maßlosigkeit auch in gewisser Weise hingibst, dann erst wird die Sehnsucht Motor für dein Leben sein. Da wir entdecken, dass Sehnsucht diese Maßlosigkeit in sich hält, fällt es uns schwer, oft mit unserer Sehnsucht umzugehen. Wir merken, wir können dem nicht gerecht werden. Und so verlagern wir unsere Sehnsucht auf andere. Wir verlagern unsere Sehnsucht auf Besitz. Wenn ich erst dann. Oder wir verlagern unsere Sehnsucht auf unseren Partner. Wenn du doch dann. Und in all dem Verlangen, dass Sehnsucht gestillt wird, merken wir, unsere Sehnsucht kann nicht von außen herum, von unserer Umwelt gestillt werden. Also, was fangen wir an? Entweder geben wir unsere Sehnsüchte auf oder wir fangen an, unsere Sehnsüchte zu verändern. Von vielen weiß ich, dass sie ihre Sehnsüchte vervielfältigt haben. Sie sind kleiner geworden, mehr. Aber das Einzige, was passiert ist, wenn ich Sehnsucht vervielfältige, wenn sie zum Plural wird, dann fall ich unserer Werbeindustrie anheim. Dann denke ich, das kann meine Sehnsucht stillen. Wenn ich abends nach Hause komme und geschafft bin, dann kann ich zum Kühlschrank gehen und mir den Bauch vollschlagen. Das wird mein Hunger stillen, aber meine Sehnsucht im Herzen nicht. Dann kann ich mich hinsetzen und ein gutes Buch nehmen und lesen. Das wird meine Seele trösten, aber die Sehnsucht in meinem Herzen nicht stillen. Dann kann ich mir gute Musik anmachen, mich entspannt zurücklegen, das Leben genießen. Und es wird meiner Seele gut tun, es wird mich streicheln, aber die Sehnsucht in meinem Herzen
wird nicht gestillt werden.
Alles so viele gute Dinge, die wir tun, um auch ein Stück in diesem Weg zu laufen, dass unsere Sehnsucht erstillt wird.
Aber wir müssen uns darauf einlassen, dass Sehnsucht nicht durch solche Äußerlichkeiten gestillt wird.
Nicht der schönste Gottesdienst stillt unsere Sehnsucht. Nicht eine tolle Lobpreisband, nicht eine wunderbare Anbetung, nicht jedes Gemeindemitglied, das dich freundlich begrüßt, sondern die Begegnung im Gottesdienst mit Jesus, die stillt unsere Sehnsucht. Wo fangen wir an? Ich lebe in der offenen Bereitschaft, dass es etwas in meinem Leben gibt, das unruhig ist und immer unruhig sein wird. Ich glaube, schließlich und endlich wird diese Sehnsucht, die wir alle in uns tragen, erst im Himmel gestillt werden, wenn wir direkte Begegnung mit Jesus haben. Aber deswegen ist Jesus Christus auch auf diese Erde gekommen, damit ein Stück vom Himmel in unsere Herzen fällt und damit wir diese Sehnsucht auch hier schon erfüllt bekommen können. Jesus hat dazu einmal gesagt in Johannes 12, Vers 24, ich sage euch die Wahrheit, ein Weizenkorn, das nicht in den Boden kommt und stirbt, es bleibt ein einzelnes Korn. In die Erde aber kommt es und keimt es und danach bringt es viel Frucht, auch wenn es selbst dabei stirbt. Und das ist die Sehnsucht, die in uns drinnen ist. Die Sehnsucht, die Gott in uns hineingelegt hat, etwas zu bewirken mit unserem Leben, mit unseren Gaben, mit unseren Talenten, mit unseren Fähigkeiten, mit all unseren Möglichkeiten, die Gott uns mit in diese Wiege und auf dem Weg unseres Lebens gegeben hat. Sehnsucht nach Gott. Da geht's nie um mich, es geht immer um ihn. Denn er hat diese Sehnsucht hineingelegt. Es war im Jahr 1904. Ein ganzes Volk hatte sich von Gott entfernt. Der geistliche Zustand der Nation war jämmerlich. Der Kirchenbesuch nahm ab und überall war Sünde. Plötzlich wehte der Geist Gottes so unerwartet wie ein Tornado übers Land. Es war in Wales. Die Kirchen waren überfüllt, sodass viele gar nicht mehr hineinkommen konnten. Die Versammlungen dauerten von 10 Uhr morgens bis Mitternacht. Täglich wurden 3 Versammlungen angesetzt. Evan Roberts war das menschliche Instrument dieser Erweckung. Aber man predigte wenig. Gesang, Zeugnis und Gebet waren die Merkmale dieser Erweckung. Man hatte keine Gesangsbücher. Irgendwie kannte jeder die Lieder auswendig. Es gab keinen Chor, jeder sang. Man brauchte keine Kollekte, jeder gab. Man brauchte keine Propaganda. Niemals war eine Bewegung mit so einer weitgehenden Auswirkung über Wales gegangen. Ungläubige wurden bekehrt. Trinker, Diebe, Spiele wurden errettet. Tausende begannen ein neues, ehrbares Leben. Überall hörte man, dass schwere Sünden bekannt wurden. Alte Schulden wurden bezahlt. Das Theater musste wegen Mangel an Besuchern schließen. Die Maulesel in den Kohlenbergwerken wollten nicht mehr arbeiten, weil sie nicht an so eine freundliche Behandlung gewöhnt waren. Und in nur 5 Wochen traten 20.000 Menschen in die Kirche ein. Sehnsucht nach Gott. Im Jahre 1835 landete Titus Kohn an der Küste von Hawaii. Als er das Land zum ersten Mal durchzog, strömten Massen von Menschen herzu, um ihn zu hören. Sie bedrängten ihn so, dass er kaum Zeit hatte zu essen. Er predigte jeden Tag dreimal, ehe er Zeit fand zu frühstücken. Er fühlte, dass Gott in wunderbarer Art und Weise am Werk war. Und dann brach 1937, zwei Jahre später, das Feuer Gottes aus. Fast alle Einwohner Hawaiis wurden Zuhörern. Er sprach zu 15.000 Menschen. Wer nicht alleine kommen konnte, kam zu zweit. Und sie blieben. Aus diesen Versammlungen wurde eine Konferenz von zwei Jahren. Zu jeder Tag- und Nachtzeit versammelten sich zwischen 2.000 und 6.000 Menschen, um das Wort Gottes zu hören. Manchmal war die Erschütterung der Menschen, das Weinen, Schluchzen und Schreien um Gnade so laut, dass der Prediger nicht gehört werden konnte. Es kam oft vor, dass Zuhörer in Ohnmacht fielen. Manche schrien auf: Das Schwert Gottes, das Zweischneidige, schneidet mich in Stücke. Spötter kamen, um alles zu verhöhnen, fielen selbst nieder und schrien: Gott hat mich niedergeschlagen. Und als Titus Kohn einmal auf freiem Feld zu 2.000 Menschen predigte, schrie ein Mann auf: Was muss ich denn jetzt tun, um gerettet zu werden? Und dann betete er das Gebet des Zöllners und die ganze Versammlung wiederholte den Schrei um Erbarmen. Titus musste eine halbe Stunde warten, ehe er weitersprechen konnte. Er konnte nur einfach dabei stehen und Gottes Handeln anschauen. Streitigkeiten wurden in Ordnung gebracht, Trinker errettet, Ehebrecher bekehrt und Mörder überführt. Sie empfingen Vergebung der Sünden. Diebe gaben das gestohlene Eigentum zurück. Sünden, die das ganze Leben beherrscht hatten, wurden aufgegeben. In einem Jahr traten von den 15.000 Einwohnern Hawaiis 5.244 der Kirche bei. An einem einzigen Sonntag wurden 1.700 Leute getauft. Zum Tisch des Herrn kamen 2.400 Gläubige, die gestern noch Sünder der schwärzesten Art gewesen waren und jetzt geheiligt. Als Titus Kohn das Land verließ, hatte er selbst 11.960 Personen zu Christus geführt und getauft. Sehnsucht nach mehr? In der kleinen Stadt Adams in Amerika ging im Jahre 1821 ein junger Gerichtsbeamter in den Wald, um an einer verborgenen Stätte zu beten. Da begegnete ihm der Herr, er wurde wunderbar bekehrt und wenig später mit dem Heiligen Geist erfüllt. Dieser Mann hieß Charles Finney. Die Menschen hörten davon, sie waren sehr interessiert und wie auf Verabredung kamen sie am Abend in dem Versammlungslokal zusammen und auch Finney war da. Der Geist Gottes kam auf sie herab mit gewaltiger, überführender Kraft und eine Erweckung entstand. Sie breitete sich bald auf den ganzen Umkreis der Stadt aus, so dass schließlich die Erweckung auf beinahe alle östlichen Staaten Amerikas übergriff. Wenn Finney predigte, so wurde der Heilige Geist ausgegossen. Sehr oft ging der Herr vor ihm her, so dass er, wenn er an einen Ort kam, die Menschen schon um Gnade schreien hörte. Manchmal war die Überführung von Sünde so gewaltig und daher das Schreien vor Angst so laut, dass er mit Predigen aufhören musste, bis es vorüber war. Viele Pfarrer und auch viele Mitglieder von Kirchen bekehrten sich neu. Jahrelang währte diese Zeit der Gnade. Man hat nie wieder etwas Ähnliches gesehen. Als Anfang des letzten Jahrhunderts die Erweckung in Dublin war,
wurden so viel gestohlene Sachen nach Belfast in die Werft zurückgebracht, dass sie 8 Flugzeughanger bauen mussten, nur um die gestohlenen Sachen, die zurückgebracht wurden, zu lagern. Wie groß ist meine Sehnsucht? Brüder, Schwester, beten wir? Flehen wir den Herrn für unsere Städte an? Flehen wir Tag und Nacht für ein Wirken des Heiligen Geistes? Wie groß ist unsere Sehnsucht? All diese Geschichten beginnen immer damit, mit Loslassen. Dinge, an die mein Herz hängt, loslassen. Liebgewordenes, loslassen. Die Zeit vorm Fernseher, das Tratschen über andere. Ach, so viele Dinge, die ich jetzt gar nicht mal als so groß und wichtig einordnen würde, aber die doch unser Leben bestimmen und die unsere Sehnsucht nicht stillen können. Was lasse ich los? Was fange ich an? Und fange ich an? Als Gott mich 1978, 79 als Jugendleiter nach Bayreuth geführt hatte, hatten wir einen harten Stand in der Gemeinde. Aber Gott hat es dann so geführt, dass aus 3 jungen Mädels, die die Jugendgruppe war, eine Sehnsucht nach Gebet entstanden ist. Und weil ich auf Montage die ganze Woche unterwegs war, haben diese 3 Mädels, 13, 14 Jahre alt, sich bereit erklärt, sich montags morgens um 5:30 mit mir zum Beten zu treffen. Und nach 3 Jahren hat Gott gesagt, Schluss jetzt, jetzt darfst du gehen woanders hin. Da war die Jugendgruppe auf 30 Leute angewachsen. Weil morgens um 5:30 am Montag 13-Jährige ihre Knie gebeugt haben. Sehnsucht nach mehr in dürrer Zeit. Wie der Hirsch schreit nach frischem Wasser. So rufe ich Gott zu dir, erquicke meine Seele. Gebet ist aber nicht alles. Wir können beten und beten und beten. Es muss ein Gebet des Herzens sein. Es muss kein aufgesetztes Gebet sein. Es muss kein Zwangsgebet sein. Es muss nicht der Mechanismus sein. Es muss ein Gebet sein, das aus der Sehnsucht geboren wird. Mehr von dir. Als ich heute Morgen hierher war, gab Gott mir so dieses Lied, es ist eigentlich so ein Weihnachtskano, so rein. Mache dich auf und werde Licht. Kennt ihr vielleicht? Mache dich auf und werde Licht. Und dann, mache dich auf und werde Licht, denn dein Licht kommt. Und da fiel es mir so ins Herz. Ja, ich muss anfangen, die Schaufel zu nehmen und die Schubkarre und den Berg in meinem Leben abzutragen. Ich muss mich aufmachen, Licht zu werden. Und dann kommt mein Licht. Und damit meint man nicht das Licht, das ich ausstrahle, weil ich plötzlich der brave, gute oder vielleicht sogar Heilige bin. Dann kommt mein Licht und mein Licht ist Christus, Jesus. Aber ich muss mich aufmachen und die Schaufel in die Hand nehmen und anfangen. Ich muss mich aufmachen, auf den Bruder, auf die Schwester zu sagen, verzeih mir, ich habe so lange an etwas festgehalten, was zwischen uns stand. Ich muss mich aufmachen und Dinge zur Seite legen, weil ich Sehnsucht nach Gott habe und ihn mit meinen Brüdern und Schwestern im Gebet einfach finden will. Die Apostel hielten das Gebet so wichtig, dass sie sich nicht Zeit nehmen wollten, am Tisch zu dienen. Sie sagten, wir wollen anhalten am Gebet und am Amt des Wortes, Apostelgeschichte 6, Vers 4. Und wie oft halten wir fest, und ich spreche das zu mir, weil ich so ein Wühler bin, weil ich so einer bin, der gerne die Ärmel hochkrempelt. Wie oft halten wir fest an Dingen, die wir gerne tun? Oder dass ich am Gebet festhalten möchte, damit die Sehnsucht zu Gott gestillt wird.
Lukas 6, Vers 12 sagt uns von Jesus: Es begab sich aber zu der Zeit, dass er ging auf einen Berg, um zu beten, und er blieb über Nacht in dem Gebet zu Gott.
Warum?
Ging Jesus beten, weil er den Vater kannte. Und wer den Vater kennt, der hat Sehnsucht in sich nach dem Vater.
Ihr habt nächste Woche Gebetswoche, Allianzgebetswoche. Betet nicht, sondern lasst euch die Sehnsucht nach Gebet von Gott schenken. Es werden andere Gebetswochen werden.
Die Propheten, Jesaja sagt: Ich will Wächter auf meine Mauern bestellen, die den ganzen Tag und die ganze Nacht nimmer stillschweigen sollen und die des Herrn gedenken sollen, auf dass bei euch kein Schweigen sei und ihr von ihm nicht schweigt, bis Jerusalem zugerichtet und gesetzt werde zum Lob auf Erden.
Sehnsucht kommt dann zum Stillstand, wenn Resultate kommen.
Gibt noch so viele Bibelverse. Joel: Lass die Priester, die Diener des Herrn, weinen zwischen Halle und Altar und sagen: Herr, schone deines Volkes, lass dein Erbteil nicht zuschanden werden, dass Heiden über sie herrschen. Und Gott wird erhören. Oder Daniel: Und ich kehrte mich um zu Gott, dem Herrn, um zu beten und zu flehen, mit Fasten im Sack in der Asche. Ich aber betete zu dem Herrn, meinen Gott, und bekannte ihn. Wir kennen alle Daniels Geschichte. Esra, in der Zeit der Not: Ich fiel auf meine Knie, sagt er, und breitete meine Hände aus zu dem Herrn, meinem Gott. Und dann folgt sein wunderbares Gebet. Er sagt: Ich hörte seine Worte, und ich sah und weinte und trug Leid etliche Tage, und fastete und betete vor dem Gott des Himmels und wurde erhört.
Das Schöne daran ist, dass die Sehnsucht, die Gott in uns hineingelegt hat, ein Vater hat. Sehnsucht, die kein Vater hat, ist schrecklich. Verliebt zu sein in jemanden, der dich nicht wiederliebt, ist schrecklich. Aber
unser Gott hört, weil er Sehnsucht nach mir hat.
Und so hat unsere Sehnsucht einen Partner. Und so darf unsere Sehnsucht gestillt werden. Und so darf sie aufblühen. So darf sie Motor sein. So darf sie Antrieb auch für etwas sein, was wir loslassen und neu anfangen. Was Gott immer in dein Herz hineinlegt an Sehnsucht, geh mit dieser Sehnsucht vor ihn und sag: Erhöre das, was du in mich hineingelegt hast.
Ich bin so froh, dass heute auch Abendmahl ist, denn in dem Abendmahl teilt Gott sich uns mit. In seinem Blut hat er etwas preisgegeben,
wie er unsere Sehnsucht stillt. Er stillt sie, indem er vergibt. Er stillt sie, indem er sich dir zuwendet. Er stillt sie, indem er sich um dich kümmert. Wunderbar, Gott ist ein Gott, der sich kümmert. Der sich kümmert. Lies doch mal heute Nachmittag in freier Zeit das Hohelied durch. Wie Gott sich um seine Braut kümmert. Du wirst erbaut sein von dem, was Gott dir zusagt. Wie schön du bist. Wie lieb er dich hat. Wie er dich begehrt. Das ist die Sehnsucht Gottes, die in diesem hohen Lied des Predigers zum Ausdruck kommt. Er kümmert sich. Deswegen finde ich es so schön, dass wir das Abendmahl feiern. Da zeigt es sich seine Liebe und dass er sich kümmert um uns. Dass wir ihm nicht egal sind, dass unsere Sehnsüchte ihm nicht egal sind, sondern dass er sich bereits aufgemacht hat, sie zu stillen. Und hab keine Angst vor deinen Träumen und vor deinen Sehnsüchten. Gott selbst ist es, der sie in uns hineinlegt. Halleluja. Amen. Wir segnen, ist der nicht die Gemeinschaft des Blutes Christus? Das Brot, das wir brechen, ist das nicht die Gemeinschaft des Leibes Christi? Denn ein Brot ist's, und so sind wir viele ein Leib, weil wir alle an einem Brot teilhaben. Lass uns beten.